war, in einem spärlich beleuchteten Raum, dessen Fenster durch Rollos verdunkelt waren, 20 Gemeindeleiter saßen aus der Umgebung mit ihrer geöffneten Bibel in einem Kreis auf dem Boden. Manche hatten von der kilometerlangen Wanderung noch Schweiß auf ihrer Stirn. Andere waren schmutzig, weil sie mit dem Fahrrad durch staubige Dörfer gefahren sind. Das Treffen fand heimlich statt. Alle waren gezielt zu unterschiedlichen Zeiten angereist, um ja keine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie leben in einem asiatischen Land, in dem es verboten war, sich so zu versammeln. Sollten sie gefasst werden, würden sie womöglich ihren Besitz, ihre Arbeit, ihre Familie oder sogar ihr Leben verlieren. Ich lauschte aufmerksam, als sie anfingen, vom Wirken Gottes in ihrer Gemeinde zu berichten. Einer der Männer saß dort an der Ecke bei der Tür. Sein breites Kreuz qualifizierte ihn für den Job als Sicherheitsbeauftragter. Und sobald jemand klopfte oder ein Geräusch von außerhalb vernommen wurde, hielten alle Männer und Frauen angespannt inne. Bis dieser Bruder nachgesehen und Entwarnung gegeben hatte. Als auch er von seiner Gemeinde berichtete, kam das weiche Herz unter seinen rauen Schale hervor. Einige meiner Leute sind durch eine Sekte vom Glauben abgebracht worden. Diese spezielle Sekte ist bekannt dafür, Gläubige zu entführen und an einen entlegenen Ort zu foltern. Und nicht selten werden ihnen dabei die Zungen abgeschnitten. Während er über die Gefahren für seine Gemeindemitglieder sprach, stiegen ihm die Tränen in die Augen. "Es tut so weh", sagt er. "Und ich brauche Gottes Gnade, um meine Gemeinde durch diese Angriffe hindurchzuführen." Der wahre christliche Glaube wird angegriffen. In manchen Ländern stärker als in anderen. Doch wir als Christen sollen für den Glauben einstehen, ja, für den Glauben kämpfen, selbst wenn es uns das Leben kostet. Lasst uns in den Judasbrief schauen, wie wir als Christen für diesen Glauben kämpfen sollen. Wir lesen Judas, die Verse 17 bis 23, der Brief des Judas, die Verse 17 bis 23. Das ist der zweitletzte Buch oder Brief in unserer Bibel. Judas 17 bis 23. "Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Apostel unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten: In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt." Das Thema meiner Predigt lautet heute: Wie sollen wir für den Glauben kämpfen? Wie sollen wir als Kinder Gottes, als Christen für den Glauben kämpfen? Und der erste Punkt, den uns Judas in diesem Text gibt, ist: Erinnert euch. Und das ist auch mein erster Predigtpunkt. Erinnert euch. Die Verse 17 bis 19 möchte ich nochmal lesen. "Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Als sie euch sagten: In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. das sind die, welche Trennung verursachen. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Als Einleitung in unserem Predigtabschnitt finden wir Judas und seine Fürsorge für die Christen wieder. Er hat schon dieses pastorale Herz in Vers 3 im Judasbrief gezeigt, wo er die Empfänger mit Geliebte anspricht und sie ermutigt, für den überlieferten Glauben zu kämpfen, weil sich unbemerkt ihr Lehrer eingeschlichen haben. Ab Vers 5 bis 16 beschreibt er die Irrlehrer, was mit ihnen passiert ist und was mit ihnen passieren wird. Und jetzt wendet er sich mit seiner seelsorgerischen Art wieder zu den Christen hin. Man kann nicht genau sagen, wer die Empfänger des Judasbriefs sind. Aber was wir sehen, was wir sagen können, ist, dass die Empfänger ihm wichtig sind. Wir sehen es an der Ansprache, wie Judas sie Geliebte nennt. Und diese Sanftmut ist auch nichts anderes, was wir heute als Prediger zeigen möchten. Wir stehen nicht einfach nur hier, weil es uns Spaß macht oder weil wir mit unserer Zeit nichts Besseres anzufangen haben. Es ist die Liebe, die uns antreibt, die Liebe zu den Kindern Gottes. Die Fürsorge, die uns ermutigt, mit dem Wort Gottes zu dienen. Ist das nicht genauso, wie Eltern sich gegenüber ihren Kindern verhalten? Du liebst sie. Du willst das Beste für deine Kinder. Du sorgst dich um sie. Du achtest darauf, dass es ihnen gut geht. Judas, er sorgt sich um die Christen. Sie sind ihm wichtig. Er will sie ermutigen, dass sie sich an die Worte der Apostel erinnern. Erinnert euch. Jesus selbst spricht in Matthäus 24 darüber, dass ihr Lehrer kommen werden. Matthäus 24, Vers 11 warnt er seine Jünger davor. Dort sagt er nämlich: Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Noch vor seinem Tod und seiner Wiederauferstehung warnt er seine Jünger vor dieser Gefahr, die kommen wird. Und wenn wir dann weiterschauen in der Heiligen Schrift und wir kommen zur Apostelgeschichte 20, dort finden wir die Verse 29 bis 31. Apostelgeschichte 20, 29 bis 31. Dort verabschiedet sich Paulus von den Ältesten der Gemeinde aus Ephesus. Und er sagt ihnen im Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und in Vers 30, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und wir finden noch einige Bibelstellen im Neuen Testament, die uns Warnungen geben vor Irrlehrer, vor den falschen Propheten. Wir hätten da zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 1 oder 2. Timotheus 3, Vers 1, 2. Timotheus 4, Vers 3, 2. Petrus 3, haben wir heute gehört, Vers 3. All diese Verse könnten wir uns anschauen und finden Warnungen der Apostel wieder, die uns nichts anderes sagen, wie dass falsche Propheten, ihr Lehrer, kommen werden. Das Neue Testament ist voll von Warnungen gegenüber der falschen Lehrer. Und Judas sagt: Geliebte, erinnert euch genau an diese Worte der Heiligen Schrift. Denkt an das, was die Aposteln vorausgesagt haben. Doch warum sagt Judas, dass man sich als Christ an die Worte der Aposteln erinnern soll? Gerade wenn man festgestellt hat, man begegnet einer Irrlehre in der Gemeinde. Warum sollen wir uns an die Worte der Apostel erinnern? Es kann nämlich einen Christen entmutigen, wenn er in der Gemeinde Christi ihr Lehrer findet. Ist die Gemeinde nicht ein Schutz oder ein sicherer Ort vor den Angriffen oder Einflüssen der falschen Lehrer? Und aus den Warnungen von Jesus, aus den Warnungen der Apostel, aus den Warnungen der Heiligen Schrift wissen wir, dass es niemals eine Zeit oder einen Ort gibt auf der Erde, wo wir ganz vor diesen geschützt sind. Du musst dich also nicht überraschen lassen von den Irrlehren. Es darf für dich als Christ nichts Neues sein, diese zu begegnen, auch nicht in der Gemeinde. Du sollst bereit sein, ja wachsam sein, diese anzutreffen. Und ich denke, jeder von uns hat bestimmt schon mal mindestens einmal oder mehrere Situationen, in denen er ganz überrascht war, ja sogar erschrocken worden ist und ein bisschen Angst hatte. Wenn man aber weiß, was auf einen zukommt, dann ist man darauf vorbereitet oder man bereitet sich darauf vor und dann hat man keine Angst mehr. Man ist vielleicht noch überrascht von der Größe oder von dem, was auf einen kommt, aber man hat keine Angst mehr. Das Wort Gottes bereitet dich darauf vor, auf Menschen zu treffen, die nicht an Gott glauben, die sogar das Wort Gottes verdrehen. Deswegen Judas seine Aufforderung, wachsam zu sein, uns zu erinnern an die Worte der Apostel. Vielleicht bist du dann ein bisschen nervös und weißt, dass du auf jemanden triffst, der das Wort Gottes verdreht, bewusst ablehnt. Aber du hast keine Angst, du bist nicht mehr entmutigt, mit diesen Menschen zu reden oder auf sie zu stoßen. In diesem Abschnitt legt Judas das Fundament eines Christen. Es ist das Wort Gottes, auf das wir uns bauen sollen. Die absolute Wahrheit, auf das du vertrauen kannst. Es ist dein Fundament, auf dem du stehst. Es ist die Grundlage. Dein Wachtum, um das Evangelium in Klarheit zu bewahren. Ich habe gelesen, dass die chinesische Mauer nur 3-mal überwunden worden ist oder durchbrochen worden ist. Jedes Mal hieß es, dass die Wachleute bestochen wurden. Ist dir eigentlich klar, dass du zur Verteidigung des Evangeliums von Jesus Christus eingesetzt worden bist? Du wurdest als Wächter auf diesen Wachturm gesetzt, auf das Wort gestellt. Und die Verteidigung eines Landes beruht nicht nur auf deren Waffen, sondern genauso auf die Treue der Menschen auf den Wachtürmen. Du bist in Gottes Königreich und du sollst deinem König mit Eifer, mit Entschlossenheit und der Bereitschaft für die Wahrheit festzustehen dienen. Du bist auf dem Wachturm und du musst wissen, eines Tages werden Angreifer kommen, es werden Spötter kommen. Und dann bist du bereit und bist nicht überrascht. Nach dieser Grundlage, die Judas uns gibt, uns an das Wort Gottes zu erinnern, kommt er zum zweiten Punkt, zur zweiten Aufforderung. Bewahrt euch. Lasst uns die Verse 20 bis 21 nochmal anschauen. Bewahrt euch. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Der Schwerpunkt in diesen zwei Versen, die ich gerade gelesen habe, liegt in der Aufforderung, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das ist im griechischen Urtext die einzige Aufforderung, die wir in diesen zwei Versen finden. Wenn wir uns die Schlachterübersetzung anschauen, die wir gerade gelesen haben, dann kommt das nicht ganz so deutlich rüber. In der Elberfeld-Übersetzung, in der CSV Hückeswagen, werden die Verse so übersetzt, ich möchte sie uns mal vorlesen. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Diese drei Dinge, die uns Judas hier gibt, diese drei Aufforderungen oder unsere Aufforderungen, die führen eigentlich nur dazu, dass wir uns in der Liebe bewahren sollen. Die Frage, die daraus kommt, wie bewahre ich mich in der Liebe? Indem ich mich in meinem allerheiligsten Glauben erbaue. Indem ich im Heiligen Geist bete, erhalte ich mich in der Liebe. Indem ich auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus hoffe. Sie führen zu dieser einen Aufforderung, bewahrt euch in der Liebe. Und die erste Unteraufforderung, so nenne ich es mal, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Warum sagt du das nicht zum Beispiel, erbaut euch auf euren christlichen Glauben? Oder erbaut euch auf den wahren Glauben? Wie kann ein Glaube heilig sein? Wegen dem Ursprung des Glaubens. Der Glaube ist eine Gnadengabe Gottes. Der Glaube kommt direkt von Gott. Wegen dem Inhalt des Glaubens. Es geht im Glauben um das Erlösungswerk vom Sohn oder von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und auch wegen dem Ziel des Glaubens. Das Ziel des Glaubens ist, seine Gläubige immer mehr in das Abbild seines Sohnes zu verwandeln. Sie in Heiligkeit zu formen. Sie für Christus als Braut bereit zu machen. Der Glaube ist heilig, weil er von Gott ist, weil er zu Gott führt, weil er von Gott spricht. Er fordert uns auf, ein heiliges Leben zu führen. Und auf diesen heiligen Glauben sollst du dich als Christ erbauen. Und das Wort, das Judas hier benutzt, mit erbauen, bezieht sich nicht einfach nur darauf, dass sich jeder für sich selbst erbauen soll. Wir sollen gemeinsam als Kinder Gottes uns gegenseitig erbauen. Denn der Glaube ist nicht nur deine Grundlage, sondern er ist auch etwas, worin du dich erbauen kannst. Und das tust du, indem du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Indem du Menschen suchst, die dir helfen, im Glauben zu wachsen. Indem du dich mit diesen Menschen auseinandersetzt, im Gespräch von Jesus sprichst. Du unterhältst dich über das Wort Gottes mit ihnen. Und so erbaut ihr euch gegenseitig in eurem heiligen Glauben. Ich denke, es gibt heute nicht mehr viele Orte, wo du genau solche Menschen findest, wo man sich gegenseitig erbauen kann. Und umso wichtiger ist es doch, wenn man einen solchen Ort hat, sich so oft wie möglich darin aufzuhalten oder dort aufzuhalten, um sich im Glauben zu erbauen. Wenn ich von diesem Ort spreche, dann spreche ich nichts. Dann spreche ich über die Gemeinde, über den Gottesdienst in der Gemeinde und über nichts anderes. Du willst für den Glauben kämpfen und den Irrlehrer widerstehen, dann erbaue dich auf deinen heiligsten Glauben. Gründe dich im Wort Gottes, wachse in der Kenntnis des Wortes Gottes und suche die Gemeinschaft der Heiligen, um dich im Glauben zu erbauen. Deine weitere Aufforderung, sich im Glauben zu bewahren, in der Liebe zu bewahren, sagt Judas, ist, wenn wir im Heiligen Geist beten. Ein Prediger sagte in seiner Predigt über diesen Abschnitt, dass es ein Vers ist, bei dem man Angst bekommen kann, wenn man die Bibelstunde macht und genau auf diesen Vers stößt und gerade einen charismatischen Freund eingeladen hat oder und er anwesend ist. Und so möchte man unauffällig auf die Toilette gehen, das Fenster öffnen, aus dem Fenster springen und nicht wiederkommen. Doch das brauchen wir nicht als Christen. Wir sollen einfach Calvin zitieren, sagt er. Und Folgendes sagt Calvin zu diesem Vers. beten im Heiligen Geist. Der Weg des Durchhaltens ist, wenn wir mit der Kraft Gottes gekleidet sind. Wenn es also darum geht, die Beständigkeit des Glaubens zu bewahren, müssen wir zum Gebet fliehen. Und wie wir zum Gebet kommen sollen, sagt uns dieser Abschnitt im Geist. Als ob Judas sagt, dass diese unsere Trägheit ist und dass dies die Kälte unseres Fleisches ist. Dass niemand richtig beten kann, außer er wird vom Geist Gottes erregt. Dass wir auch so geneigt sind, Schüchternheit und Zittern zu zeigen. Dass niemand es wagt, Gott seinen Vater zu nennen, außer durch die Lehre desselben Geistes. Denn von ihm ist Sorge, von ihm ist Leidenschaft und Stärke, von ihm ist Verlangen, von ihm ist Vertrauen, das Erhalten, was wir verlangen. Kurz gesagt, von ihm sind jene unaussprechliche Seufzen, die von Paulus erwähnt werden in Römer 8, Vers 26. Nicht ohne Grund lehrt uns Judas, dass niemand so beten kann, wie er sollte, ohne den Geist als seinen Führer zu haben. Das sagt Calvin. Es geht also in diesem Vers, im Geist zu beten, gar nicht darum, in Zungen zu beten, sondern um den Einfluss und das Wirken des Geistes zum und im Gebet. Es ist nämlich der Heilige Geist, der uns ins Gebet führt, der uns die Zuversicht gibt, dass Gott wirkt, der uns das Vertrauen in seine souveräne Handlung schenkt, dass Gott nach seinem Ratschluss alles handhabt. Der Heilige Geist gibt uns den Glauben, dass Gott alles kontrolliert und alles zu seiner Ehre ausführt, und das zeigt sich in unserem Gebet. Matthew Henry sagt einmal, dass diejenigen, die ohne Gebet leben, ohne Gott in der Welt leben. Und wenn du mir einen Christen zeigen kannst, der ohne Gebet lebt, dann zeige ich dir einen Christen, der anfällig für Irrlehre ist. Aber wenn wir ein Leben im Gebet führen, leben wir in Abhängigkeit von Gott und seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und dann sind wir bereit für den Kampf mit den falschen Lehren. Die dritte Stütze, um uns in der Liebe Gottes zu bewahren, ist, hofft auf die Barmherzigkeit Jesu Christi. Diese Hoffnung, von der Judas hier spricht, ist die Hoffnung auf die zweite Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes spricht darüber, dass Jesus wiederkommen wird. Wir haben es erst letzten Sonntag in der Predigt von Hugo gehört. Jetzt wissen wir aber auch, dass das Wort Gottes wahr ist. Was die Apostel über die Irrlehre gesagt haben, ist eingetroffen. Jetzt ist das Wort wahr. Und wir haben keine vergebliche Hoffnung, sagt uns die Bibel, sondern eine lebendige und wahre Hoffnung. Es ist genau diese Hoffnung, die Johannes hatte, als er in Offenbarung 22,20 schreibt, ja, komm, Herr Jesus. So sollst du als Christ leben. Diese Hoffnung sollst du haben, um eben mit Johannes sagen zu können, ja, komm, Herr Jesus. Wenn wir uns in der Welt umschauen, dann finden wir die Menschen, die nicht darauf hoffen, dass Jesus wiederkommt. Aber wir als Christen, die die Barmherzigkeit in der Rettung erfahren haben, hoffen sehnlich auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und so bewahren wir uns in der Liebe Gottes. Diese drei Unterpunkte, die uns Judas nennt, sind nicht nur eine einmalige Sache, sondern Judas formuliert es grammatikalisch so oder benutzt diese Worte so in diesen zwei Versen, dass wir beständig, also er fordert uns auf, beständig diese Dinge zu tun, beständig uns im allerheiligsten Glauben zu erbauen, im Heiligen Geist zu beten und auf die Hoffnung der Barmherzigkeit Christi festzuhalten. Unaufhörlich sollen wir es tun. Denn so bewahren wir uns in der Liebe Gottes. Ein Bankvertreter hat einmal bei einem Prediger angerufen und hat ihm ein Angebot gemacht, um ihn als Kunden zu werben. Die Bank bietet dem Prediger an, alle seine Kredite von allen Banken, die er hat, zu übernehmen und verlangt dafür nur 2,5% Zinsen. Zusätzlich bekommt er einen Kredit von 20.000 Euro für 3,6% Zinsen, die er benutzen kann, wann und wie er will. Die Antwort vom Prediger darauf war: Nein, vielen Dank, das brauche ich nicht. Und der Mann von der Bank sagte nochmal: Wollen Sie wirklich sich dies nochmal durch den Kopf gehen lassen? Merken Sie nicht, dass Sie Geld sparen können, wenn Sie all Ihre Kredite zusammenlegen und haben auch zusätzlich noch Geld von uns, das Sie einsetzen können, für was immer Sie wollen? Darauf antwortet der Prediger: Ich habe gar keine Kredite. Danach war es für ein paar Sekunden einfach nur still am Telefon. Der Bankvertreter hat sich verabschiedet und nichts weiter dazu gesagt. Er hätte nichts, was er ihm noch hätte anbieten können. Sein Angebot war nur darauf ausgelegt, jemanden zu finden, der bei verschiedenen Banken verschieden hohe Kredite hat mit verschiedenen Zinsen. Ich möchte das Bild übertragen. Bei uns Christen ist es das Gleiche. Wenn wir uns in der Liebe Gottes bewahren, was hat dann eine Irrlehre dir als Christ zu bieten? Jemanden, der von der Größe der Liebe Gottes überflutet ist. Was genau kannst du mitnehmen, wenn deine Freude darauf gegründet ist, dass Jesus wiederkommt? Aber das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus, ich, wurde zum Kind des Allerhöchsten gemacht. Ich wurde in seine Familie aufgenommen. Was genau kannst du mir geben, mir Freude geben? Oder wo kannst du mir Freude geben? Ich habe das ewige Leben als Geschenk erhalten. Es gibt nichts, was mich in meinem Zustand verbessern kann. Denn ich bin ein Christ, gegründet in der Liebe Gottes, der sie erfahren hat, der sie kennt, der sich darin bewahrt. Dann bin ich nicht mehr anfällig für die Verkaufsgespräche der Irrlehrer. Judas gliedert den Textabschnitt, den wir betrachten, die Verse 17 bis 23, sehr interessant. Er beginnt mit der Grundlage, die Wahrheit des Wortes Gottes, daran sollen wir uns erinnern. Das Wort ist unsere Grundlage. Wir sollen in dem Wort Gottes vertraut sein, um nicht überrascht zu werden. Diese Grundlage führt dich dazu, dass du dich in der Liebe bewahrst. Das ist der zweite Punkt, den Judas hier macht. Bewahr dich in der Liebe. Und diese führt uns zur dritten Aufforderung. Erbarmt euch. Das ist auch mein dritter Punkt. Erbarmt euch. Die Verse 22 bis 23 möchte ich nochmal lesen. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Warum sollen wir uns als Christen über andere Menschen, die zweifeln, erbarmen? Warum sollen wir uns Menschen zuwenden, die beeinflusst sind von der Irrlehre, ja, diese sogar schon glauben? Warum finden wir keine Aufforderung, uns von der Irrlehre fernzuhalten? Wäre das nicht der nächste logische Schritt, sich irgendwo zu verkriechen, zu verstecken, um Schutz zu suchen, um die Gefahr zu überstehen, heil zu überstehen? Weißt du das denn nicht, über welche Menschen er hier spricht? Lass uns nochmal die Beschreibung dieser Menschen anschauen. Und wir müssen da nicht weit zurückgehen in unsere Versen. Wenn wir allein schon die Verse 18 bis 19 betrachten, finden wir schon ein gutes Bild von ihnen. Vers 18 bis 19, wir sehen Spötter. Wir sehen gottlose Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Menschen, die Trennung verursachen. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Leben solche Menschen oder lebten solche Menschen nur zu der Zeit Judas? Finden wir heute keine Menschen mehr, auf die diese Beschreibung passt? Der Judasbrief spricht eigentlich sehr direkt in unserem Kontext. Auch wir haben Menschen, die die Wahrheit des Wortes Gottes verdrehen, die Gott spotten, sich darüber lustig machen, dass man an Gott glaubt. Auch das ist eben eine Art Irrlehre, denn man glaubt nicht an Gott und das ist ein Glaube. Es gibt aber auch Menschen in unserer Umgebung, die sich vielleicht die Frage stellen, ob es einen Gott gibt oder andere Menschen, die gläubig sind und gerade daran zweifeln an Gott. Vor all diesen Menschen sollst du dich als Christ nicht verstecken. Du sollst dich zu Hause nicht einschließen oder Menschen, die zu dir kommen, diesen abweisen. Ein Rabbi sieht am Abend einen verwirrten und müden Reisenden. Und so ladet er diesen ein, über Nacht bei ihm zu bleiben und Kraft zu bekommen. Und beim Abendessen haben sie sich noch ein bisschen unterhalten und es kommt raus, dass dieser müde Reisende schon fast 100 Jahre alt ist. Nach einer Weile fragt der Rabbi, ob er an Gott glaubt. Und der Reisende antwortete ihm, nein, ich bin ein Atheist. Wütend brachte der Rabbi diesen Reisenden aus seinem Haus und sagte, ich kann keinen Atheisten in meinem Haus behalten. Geh bitte raus. Ohne ein Wort humpelte der alte Mann aus dem Haus. Um sich zu beruhigen, nahm der Rabbi die Schrift und fing an zu lesen. Und auf einmal hörte er eine Stimme. Warum hast du diesen alten Mann hinausgeworfen? Weil er ein Atheist ist und ich kann diesen über Nacht nicht ertragen. Diese Stimme antwortete, ich habe ihn fast seit 100 Jahren ertragen. Der Rabbi eilte hinaus, brachte den alten Mann zurück und behandelte ihn mit Freundlichkeit. Diese Geschichte ist nur eine Legende, aber hier wird ein Punkt deutlich, der Umgang mit Nichtchristen. Wenn wir Ungläubige verachten oder verachtend behandeln, dienen wir nicht Gott. Er möchte, dass wir diese Liebe, die wir selbst erfahren haben, wie er uns geliebt hat, auch den anderen Menschen zukommen lassen. Gottes Erbarmen für dich ist deine Motivation, anderen gegenüber Barmherzigkeit zu zeigen. Wir als Christen, wir müssen ein heiliges Leben führen. Das heißt, wir dürfen uns nicht den Grundsätzen dieser Welt anschließen, nicht diese Weltanschauung haben, wie die Welt sie hat, sondern nach dem Wort Gottes leben. Wir müssen und dürfen uns aber nicht verstecken. Wie ängstliche Hasen in unserem Kaninchenbaum einkriechen und alles zumachen. Die Bibel spricht darüber, dass du als Christ ein Zeuge Jesu Christi bist. Du bist das Licht der Welt. Das steht in der Bergpredigt, die wir heute in der Bibelstunde angeschaut haben. Wir müssen leuchten und so das Evangelium von Christus verkündigen. Jesus sagt im Missionsbefehl Matthäus 28, 19 bis 20, so geht nun hin, es ist ein Auftrag an die Jünger und wir sind auch die Jünger Jesu, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist deine Aufgabe als Christ. Und wie du diese Aufgabe handhaben sollst oder wie du dich verhalten sollst gegenüber Menschen, denen du begegnest, die eben nicht an Gott glauben oder die zweifeln, das zeigt uns Judas in diesen zwei Versen, 22 und 23. Wir finden hier, je nachdem, welche Übersetzung wir auch nehmen, drei verschiedene Personengruppen. Drei verschiedene Situationen, zu der Judas spricht. Es gibt die einen, die Zweifel haben. Diese sollen wir zurechtweisen. Mit Barmherzigkeit und viel Geduld sollen wir uns diesen zuwenden und uns nicht ihnen gegenüber verschließen. Wir sollen ihnen Mitgefühl zeigen. Einmal kam in einer Gemeinde raus, dass sich eine Ehelehre eingeschlichen hat. Nachdem man festgestellt hat, wer der Ursprung dieser Ehelehre ist, hat man diesen ausgeschlossen. Doch er hatte schon Zeit, einige zu beeinflussen. Und so fingen diese an, an der Lehre dieser Gemeinde zu zweifeln oder an der Lehre, die diese Gemeinde vertritt, zu zweifeln. Doch man ist mit diesen nicht, wie Judas beschreibt, umgegangen. Man hat sie gemieden, ja wie Ausgestoßene behandelt. Judas sagt uns, wir müssen zeigen, dass diese Menschen uns wichtig sind. Wir müssen sie mit Liebe probieren, zur Wahrheit des Wortes Gottes zurückzuführen. Doch was ist mit denen, die vielleicht schon überzeugt worden sind von der Ehelehre? Wie sollen wir mit diesen umgehen? Du sollst versuchen, sie aus der Ehelehre zu retten. Schnapp sie dir aus dem Feuer, sagt Judas. Ja, diese Menschen haben bereits diese falsche Lehre sich angeschlossen. Sie wurden irregeführt und deshalb müssen wir uns dringend und direkt um diese Menschen kümmern und uns mit denen befassen. Manchmal scheint es so, dass auch Menschen da sind in der Gemeinde, die noch ganz weit weg von dem Gott der Bibel sind. Menschen, die vielleicht auch behaupten, Atheisten zu sein in deinem Umfeld. Auch diesen sollst du dich erbarmen und mit Liebe begegnen. Aber eines darfst du nicht vergessen. Mit Furcht sollst du mit ihnen reden. Es ist so, wie du aufpasst, wenn du ein Stück Holz aus dem Feuer nimmst, um dich nicht zu verbrennen. Genauso sollst du mit diesen Menschen auch umgehen. Du sollst nicht mit Menschen trinken gehen, um ihnen zuzuschauen, wie sie sich besaufen. Du sollst dich von ihnen nicht mitnehmen lassen in die Disco. Der Einfluss dieser Menschen ist für dich als Christ nicht gut. Wir sollen und dürfen ihre Sünde nicht gutheißen oder kleinreden. Wir sollen die Sünde hassen, die diese Menschen tun. Denn sie beflecken damit ihr Kleid. Ihre Sünde ist nicht nur etwas Inneres, sondern man kann es sehen. Mit größter Vorsicht und Furcht sollst du mit ihnen reden, damit du dich selber nicht von ihnen anstecken lässt. Und manchmal kann das schneller gehen, als man denkt. Ein Arbeitskollege, der vielleicht zu dir kommt, oder ein Nachbar, der zu dir sagt, ja, glaubst du wirklich an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift? Komm schon, das Wunder mit Jona, das ist bestimmt einfach nur eine erfundene Geschichte. Es gibt gar keinen so großen Fisch, wo ein Mensch reinpasst. Und außerdem, wer kann es bestätigen? Es war doch Jona im Bauch. Und wenn er es erzählt, kann es doch kein anderer bestätigen. Und vielleicht reicht schon diese Aussage von diesem Menschen, um in dir einen Zweifel zu setzen. Und Judas sagt, in genau einer solchen Situation, denke daran. Du als Christ musst die biblische Wahrheit festhalten. Ja, du musst sie hochhalten. Du musst dich an die Grundlage des Wortes Gottes erinnern. Du musst dich in der Liebe Gottes bewahren und du musst den Menschen Barmherzigkeit zeigen. Denn jeder Christ kann anderen Menschen Barmherzigkeit zeigen, weil es genau das ist, was er erfahren hat, als er noch Sünder war. Du hast die Barmherzigkeit Gottes empfangen. Gott hat sich über dich erbarmt. Er hat dich gerufen. Und hat dich gerechtfertigt. Als du noch tot in Sünde warst, hat er dich durch seinen Geist auferweckt und dir den Glauben geschenkt. Das alles geschah in der Vergangenheit. Du hast aber weiterhin noch die Möglichkeit, zu dem Thron der Gnade im Gebet zu Gott zu fliehen, ihn zu suchen, immer wieder nach seiner Barmherzigkeit rufen. Das geschieht in der Gegenwart. Und als Kinder Gottes hoffen wir gemeinsam auf die Barmherzigkeit Jesu Christi, wenn er wiederkommt. Ist das nicht eine außerordentlich große Barmherzigkeit, von der die Bibel spricht? Gott ist es, oder war es, der die Banden, die du hättest niemals lösen können, gelöst hat. und er ist es, der dich heimführt in die Herrlichkeit des Himmels. Lasst uns ein Zeugnis genau dieser Barmherzigkeit sein, von der die Bibel spricht. Diese Barmherzigkeit auch anderen Menschen zeigen und ihnen mit dieser Barmherzigkeit begegnen. Ich möchte mit der Bibelstelle aus Philippa 27 bis 30 schließen und dann hast du die Zeit zum Nachdenken, das gehörte. Philippa Kapitel 1, die Verse 27 bis 30. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber die Rettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Amen.